Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Radio 1 Talk Radio mit dem Roger Schawinski und dem Marc Jäcki. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Thema ist klar, wo wir darüber werden diskutieren mit euch zusammen auf 0842 01 01 01 und mit dem Roger Schawinski. Corona. Roger, wo stehen wir da im Moment?
Ja, wo stehen wir denn? 4'000 bis 5'000 Ansteckungen pro Tag, hohe Positivitätsrate, 100 Tote und mehr am Tag, volle Spitäler und Intensivstationen. Wir sind also noch mitten drin. Und wenn man auch das vergleicht mit dem absoluten Höchstwert, den man natürlich macht, gibt es überhaupt keinen Grund zur Entspannung. Die Rückgänge in den letzten zwei Wochen, wenn wir schauen, sind nur langsam. Die Frage ist, sind sie zu langsam? Allein in der Westschweiz, wo man einen Lockdown gehabt hat, sind sie grösser gewesen, dort massive Rückgänge. Die Frage, sind wir auf dem richtigen Weg? Müsste man mehr machen, um das Ziel von 500 Ansteckungen pro Tag bis Ende Jahr zu erreichen? Darüber möchten wir in ein paar Minuten reden. Mit dem Professor Marcel Tanner, Taskforce-Mitglied und Epidemiologie-Professor. Und da werden wir natürlich die offenen Fragen auch noch besprechen, die uns beschäftigen. Skifahren in Deutschland, Italien und Frankreich bis Januar nicht, Schweiz und Österreich ja, mit Hinweis auf Schutzkonzept. Sind die aber genügend? Oder werden die vor allem aus wirtschaftlichen Erwägungen in den Vordergrund gestellt, um Tourismusregionen zu schützen? Kann das aufrechterhalten werden? Kommen dann auch viele Auslandstouristen? Ganz klar, der Bundesrat ist unter Druck von allen Seiten. Man redet auch in dieser Sendung mit Spitzenleuten aus Tourismusregionen. Ähnliches gilt für den Weihnachtsrummel. Der hat bereits angefangen. Gibt es da Probleme? Auch dort direkte Informationen. Also all das in dieser Sendung. Und natürlich sind wir sehr gespannt, Marc, auf Erfahrungen und Einschätzungen von unseren Hörerinnen und Hörern.
Und die Erfahrungen, die könnt ihr durchgeben auf unsere Hotline 0842 01 01 01 ab jetzt. Terry Jacks auf Radio 1 im Talk Radio, 7 Minuten ab der 10 am Ende, 30. November. Mit uns diskutieren mit dem Radio 1-Chef Roger Schawinski. Das Thema heisst Corona, 0842 01 01 01. Und wir schalten den ersten Hörerin auf. Es ist Ruth. Guten Tag, Ruth.
Ja, guten Tag miteinander.
Hallo, Ruth, Sally.
Ja, hallo, guten Tag, Roger.
Sally.
Ich habe also erstens Kompliment. Ich höre eure Sendung seit dem Anfang. Das braucht es. Ich finde gut, dass ihr das macht. Sehr gut. Dann habe ich zwei kurze Fragen. Gibt es Erhebungen oder habt ihr Zahlen, wer sich mehr ansteckt? Also infiziert Männlein oder Weiblein? Das würde mich interessieren. Das zweite ist Corona.
Also die Antwort ist klar. Männer sind mehr betroffen als Frauen. Das ist klar.
Darum meine zweite Frage. Ich habe letzte Senioren gesehen beim Jassen. Also der eine zieht Brillen ab, reibt Augen, der andere bohrt in die Nase, der dritte hat Finger im Mund. Frage, macht das Sinn? Jassen, jeder langt die Karten an, darf man das weiterhin? Und müsste man nicht Senioren besser aufklären?
Also dürfen, auf jeden Fall. Also man kann es auch nicht verbieten und tut das auch nicht verbieten. Aber ob das sinnvoll ist, vor allem weiss man ja, dass sie Innenräume, vor allem wenn sie schlecht gelüftet sind, und man eng aufeinander sitzt, dort natürlich die Ansteckungsgefahr am grössten ist. Also es gibt zum Beispiel Studien, die sagen, bei 1000 Partikel, also von diesen SARS-CoV-2 Partikel, ist die Infektion am grössten, wobei es gibt Unterschiede zwischen 300 und 2000. Das heisst, dort, wo man es ist, wenn man sich in solchen Situationen begibt, dann ist es eine grosse Gefahr. Vor allem, wenn man redet. Und noch mehr, wenn man singt. Also das sind also echte Momente, wo Superspreader-Event auftauchen können. Das ist wissenschaftlich ganz klar.
Und gäbe es einen Weg, wie man eben so Senioren, das sind vielleicht Alleinstehende, besser könnte aufklären? Also ich habe auch einen Senior daheim, dem schaue ich auf die Finger, nie die Finger ins Gesicht jetzt während Corona. Geht nicht, oder? Aber das müssen wir denen mal sagen. Oder pro
Sinne
aber
getuschen,
ich weiß es nicht.
Nein, aber das haben wir jetzt seit 8 Monaten gehört man das. Ja, also Handwaschen, nicht ins Gesicht langen, Abstand, all die Sachen gehört man. Social Distancing, wenn man rausgeht, Masken. Also wer es bis jetzt nicht gehört hat, der will es gar nicht hören.
Ja, oder man vergisst es halt dann eben gerade beim Jassen.
Das ist auch klar.
Man vergisst.
Danke vielmals, ja, für dein Telefon.
Danke dir.
Und einen ganz schönen Tag.
Danke.
Weiter so. Danke
vielmals. Ja, danke.
Ja. Das war Ruth gewesen. Und jetzt gehen wir zum Professor Marcel Tanner. Er ist Mitglied von der Taskforce. Ich schalte in diesem Moment auf. Guten Tag, Professor Tanner.
Guten Morgen, Vinanz.
Guten Tag, Wohlheit. Wir haben 4'000 bis 5'000 Ansteckungen pro Tag. Wir sind mal bei 10'000 gewesen. Der Rückgang aber in den letzten zwei Wochen war relativ wenig gewesen. Beunruhigt Sie das oder haben Sie das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg?
Ja, wir sind jetzt eigentlich vorsichtig optimistisch. Wir sind eigentlich, die Trendwende ist sicher da. Und wir müssen jetzt optimistisch bleiben. Und optimistisch bleiben heisst, dass wir uns auch weiterhin eigentlich so konzentrieren, dass wir Massnahmen grundsätzlich einhalten, damit wir weiter die Reduktion können erreichen, wenn wir eigentlich gedacht haben, dass wir alle zwei Wochen die Fallzahlen können halbieren.
Aber ist jetzt das passiert, in den letzten zwei Wochen halbiert? Das habe ich nicht den Eindruck.
Doch, es ist in dem Sinn gerade knapp passiert, wenn Sie anschauen, wie die Fallzahlen verlaufen sind. Und ich glaube, wir sehen jetzt das nicht als das ist ein Ziel gewesen, das man sich vorgenommen hat. Und wir sind auf einem guten Weg dazu. Es heisst aber nicht, dass wir jetzt hier wunderbar vorankommen, aber wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen jetzt den Ausblick sehen und uns, das soll uns ermuntern, dass wir jetzt eigentlich wieder ja, müssen ins Zeug legen, damit wir das können halten.
Aber Herr Professor Tanner, der Rückgang ist doch vor allem in der Westschweiz passiert, wo die höchsten Zahlen hatten, wo es einen Lockdown gegeben hat. Der Rückgang in der Deutschschweiz ist überhaupt nicht so groß gewesen, zum Teil sogar Steigerungen. Also ist das nicht eine Art optische Täuschung, wenn man das Gefühl hat, man sei auf einem guten Weg, wenn man eben keinen Lockdown macht?
Ja, das ist gleich so. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass jetzt gerade von dort, wo ich jetzt rede, von Basel aus, sind wir ein bisschen verspätet gewesen gegenüber der Westschweiz. Und in Basel hat man auch noch stärkere Massnahmen gemacht gehabt. Aber die Tendenz, die zeigt, dass in der Westschweiz dass eben sehr viel mehr kann schnell erreicht werden, das ist ein guter. Und das ist eigentlich nicht einfach zu sagen, dass man überall muss Lockdown machen, sondern muss sagen, überall, wir halten uns an das, was wir haben. Die Einschätzung von der Kantone, das ist nicht von der wissenschaftlichen Taskforce, die ist jetzt Kantone müssen selber ihre Risikoanlage anschauen und dann weitere Massnahmen eigentlich vorschauen. So ist eigentlich unsere Strategie. Es ist nicht naiv, aber zu sagen, dass wir wirklich eine Trendwende erreicht haben. Und das zeigt
aber das Ziel ist ja Entschuldigung. Sie haben ja ein Ziel ausgegeben, 500 Ansteckungen pro Tag bis Ende Jahr. Glauben Sie, dass das noch erreichbar ist?
Es ist nicht eine Frage von der Glauben, sondern es ist eine Frage vom Ausblick. Wenn wir jetzt sind wir immer noch auf guten Wegen und wenn wir jetzt wirklich sagen, das ist unser Ziel, wir wollen das zusammen erreichen und wir halten uns so an Massnahmen, sind wir, glaube ich, mit der Strategie, dass man eben auch soziales und wirtschaftliches Leben und eben die Schulen und das man ermöglichen, dass eben das soziale Gewerbe zum Minimum erhalten bleibt, ist immer auf gutem Weg.
Also die Rückverfolgung bei diesen höheren Zahlen, also immerhin 4'000 bis 5'000 pro Tag, Dunkelziffern ist natürlich noch viel grösser, ist natürlich sehr schwierig und da sind die Systeme nicht bereit. Ist das nicht so, dass man also nur in den wenigsten Fällen rückverfolgen kann, wo die Ansteckungen stattgefunden haben?
Es kommt ganz sehr auf Kantone ab. Es gibt Kantone, wo es besser ist und Kantone, die am Limit sind. Und es ist jetzt, das ist vielleicht nicht beachtet worden, aber gerade jetzt wegen dieser Situation sind wieder neue Anstrengungen da, bessere Anstrengungen, um eben das schneller machen. Das ist jetzt eine Frage, dass man das nicht macht, sondern man muss es schneller machen und dass man eben mit den wenigen Fallzahlen kommen wir wieder in eine bessere Situation. Das ist kritisch, da haben Sie recht, aber es ist nicht etwas, wo man jetzt muss sagen, es funktioniert überhaupt nicht, das ist auch falsch. Weil,
das sagt man nicht, aber wie ich gehört habe, die Zahl, 75% von allen Ansteckungen weiss man nicht, wo sie herkommen. Stimmt das immer noch, Herr Tanner?
Es ist in der Grössenordnung, wenn sie es über die Schweiz mitteln, ist das so. Und in gewissen Gebieten ist es besser und in gewissen Gebieten ist es wirklich sehr schwierig. Das ist nicht, die Zahl ist grundsätzlich richtig, Echo, die jetzt gemacht werden, muss man aber auch sehen, wo eigentlich dem Wert entgegenwirken. Auch das ist nicht naiv, sondern das ist das, was man jetzt, das heisst eigentlich ins Ziel gelegt ist. Nicht nur, dass die Leute sich an die Massnahmen halten, sondern wir müssen uns an die Prozesse, die uns ermöglichen, dass wir können einwirken können, dass wir die auch festigen.
Ihre Taskforce ist ja unter politischen Druck gekommen. Man hat gesagt, es sei zum Teil zu alarmistisch gewesen in Bezug auf die Situation in den Spitälern und Intensivstationen. Die Frage ist jetzt, ist die Haltung, wo man gesagt hat, dann und dann sind wir an der Kapazitätsgrenze, ist das kontraproduktiv gewesen oder, wie auch vorgebracht worden ist, mitverantwortlich für einen Rückgang, wo ja dann eher eine positive Entwicklung ist? Was meinen Sie da dazu?
Ja, das ist sicher so gewesen, dass das gerade halb, nicht etwa halb, aber die einen Menschen haben es alarmistisch gefunden, weil man nicht gehört hat, dass man gesagt hat, wenn man nichts macht, passiert das. Und umgekehrt, andere haben es wieder aufgenommen. Und das hat sicher einen Beitrag geleistet, wie jetzt die Situation zeigt, sind wir ja drum und drum eigentlich auch, das wollte ich vorher sagen, auch Trendwende, die sie beachten, nicht nur an Fallzahlen, sondern sie müssen schauen, wie sich eben die Hospitalisierungssituation jetzt nicht völlig entspannt hat, aber schon sehr entspannt hat.
Sie sind ja Professor für Epidemiologie, jetzt sollte ein neuer Impfstoff kommen, in Rekordzeit, sogar mit Schnellzulassungen, etwas, was man noch nie erreicht. Dann haben Sie da ein gutes Gefühl dabei?
Nein, wir haben, ich bin nicht für den, der sagt Schnellzulassungen.
Aber die kommen jetzt in mehreren Ländern. Und es ist gesagt worden am Freitag, wir machen das so schnell wie die Nachbarländer, wie Deutschland, wie Amerika. Also wird das eine Art Schnellzulassung geben?
Nein, wir verfolgen die Prozesse, die man ja optimiert hat. Nicht, es ist nicht wahr, dass das erstmal eine so schnelle Bewegung gegen die Registrierung hat. Wir dürfen nicht vergessen, an dem Impfstoff, das ist natürlich in der Schweiz wenig beachtet worden. Dort haben wir genau die Verfahren, die ethisch und wissenschaftlich solid sind, hat man probiert zu erreichen und hat eigentlich dort auch in kurzer Zeit das gekriegt. Und darum, in der Schweiz sagt man, nach diesen hoffnungsvollen Resultaten, das ist ein schöner Ausblick, aber wir müssen abwarten, bis die Phase 3, das ist die kritische Phase, da sind, wo wir wissen, wirkt der Impfstoff auch über längere Zeit, wirkt er auch bei Risikogruppen, und was sind Nebenwirkungen? Ganz wichtig für die Akzeptanz. Und aus diesem Grund hat die Schweiz auch ein Verfahren gemacht, mit dem Swissmedic, also die Registrierungsbehörde, immer Austausch steht, ständig mit den Produzenten und vor allem den Süchen, die gehen, um eben schnell die Daten zu haben, die Zulassung können realisieren.
Also alle die Daten, wenn Sie zuerst haben, wann erwartet Sie denn das für die Schweizer Zulassung, jetzt aus heutiger Sicht?
Das ist sehr schwierig zu sehen, aber es ist eigentlich alles vorbereitet, wenn die Versuche jetzt abläufen, nicht nur von einem Impfstoff, wo ja herstellerunabhängig überwacht werden, dann sollten die Daten eigentlich so sein, dass man im Januar das Swissmedic einen Entscheid fällen.
Und haben Sie das Gefühl, die Schweiz ist dann vorbereitet auf eine riesige oder grosse Impfaktion? Ich habe gehört, in Basel, wo Sie ja sind, dort wird das Impfzentrum aufgebaut, an anderen Orten, in Zürich offenbar noch nicht. Dort warten wir ab, was vom BAG kommt. Haben Sie das Gefühl, dass dann das optimal ist? Weil wenn man sieht, wie im Testen hat es ja nicht so gut funktioniert in der Schweiz. Bis das angelaufen ist, auch dann immer noch zu wenig Kapazitäten und so weiter und so fort. Sind Sie da optimistisch, dass das beim Impfen dann besser geht?
Da muss man optimistisch sein. Zuerst einmal, der Punkt ist, man wird ja nicht einfach flächendeckend die ganze Schweiz impfen, sondern es ist ja, zuerst muss man wissen, was der Impfstoff hat. Die Idee ist schon, dass eigentlich die Risikogruppen zuerst drankommen und die Leute, die zum Beispiel im Gesundheitspersonal ist, können sich zuerst impfen lassen. Und wenn man eine solche gestufte Sache hat und nicht eine Massenaktion macht, aber eben, man muss wissen, was der Impfstoff hat, dann ist das durchaus realistisch. Denn das können wir dann leisten.
Aber wer ist Risikogruppe? Aus Deutschland gehört man, rund 40% der Bevölkerung, eben nicht nur die Alten, sondern Leute mit Vorerkrankungen, sind Risikogruppe. Das würde das heissen, wirklich, es braucht eine grosse Zahl von Impfungen relativ schnell.
Klar, logisch, aber auch das können Sie ja nicht in einer Woche realisieren. Sie müssen den Prozess anlaufen lassen. Und wenn wir bei unserem dezentralisierten Gesundheitssystem haben wir Vorteil, dass wir nicht alle auf einen Punkt zuströmen und dass wir eigentlich auch innerhalb von der Risikogruppe, Herr Schawinski, gibt es den Unterschied, wie man die Prioritäten setzt. Und die ist dann eben abhängig, wenn man alle Daten hat vom Impfstoff, ohne dass man jetzt einfach alle mit Vorerkrankungen schon in den gleichen Topf wirft. Man weiß ja, dass unterschiedliche Vorerkrankungen unterschiedliche Risiken in sich bergen. Und all das muss man berücksichtigen, wenn man so eine Strategie macht. Und das wird ein längerer Prozess sein. Sie können nicht auf einen Klapp das machen. Aber wenn Sie es eben nach den Prioritäten machen, ist es realisierbar. Es wäre naiv zu meinen und sagen, alle Risikogruppen aufs Mal, dann gibt man recht, dann funktioniert es sicher nicht richtig.
Soweit der Professor Marcel Tanner, der aktuelle Stand. Er ist Teil von der Taskforce und Professor, emeritierter Professor für Epidemiologie. Danke vielmals, Herr Professor Tanner, ja. Und Ihnen eine gute Gesundheit.
Auch das wünsche ich euch Ihnen und euch allen noch zuhören. Dankeschön vielmals.
Danke vielmals. Schönen Tag.
Der Professor Marcel Tanner von der Swiss Task Force. Wir sind gerade zurück mit dem Radio 1-Hörer Marcel in wenigen Augenblicken.
Radio 1 Talk Radio. Diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Uns zugeschaltet im Homeoffice der Roger Schawinski und da haben wir den Radio 1 Hörer, der Marcel. Guten Tag, Marcel.
Guten Morgen, Marcel. Grüezi, Roger. Danke vielmals für die Sendung. Ich möchte mich gerne zum Wintertourismus äußern. Also ich verstehe die Gefahr von der EU sehr gut, von der potenziellen Verbreitung des Virus, dass keine Landesgrenze und auch keine Kantonsgrenze kennt. Ich und meine Partnerin sind skitechnisch seit Jahren im Obertoggenburg, in Wildhausen, verankert und unterwegs. Und spätestens, und wir sind beide realistisch, und spätestens das Schutzkonzept wird dann nicht mehr funktionieren, wenn bei minus 10, 15 Grad alle Kinder und Erwachsene in die jeweiligen Bergrestaurants und Berghütten strömen und sich aufwärmen wollen. Und dann die Konzepte, die ja in allen Restaurants gelten, mit maximal 4 Personen am Tisch, nicht unter keinen Umständen können eingehalten werden. Das ist ein bisschen die Problematik, die ich da sehe. Und ich verstehe natürlich auch die Wirtschaft.
Und was machst du? Was machst du jetzt? Gehst du oder gehst du nicht?
Wir fahren seit letztem Jahr keine Ski mehr, aber nicht wegen Corona logischerweise, sondern wegen Bergbahnenstreit, der im Toggenburg herrscht, und haben uns Schneeschuhe gekauft und sind total fit geworden, weil wir uns weniger auch in den Berghütten und im Après-Ski aufhalten. Und das werden wir dieses Jahr wieder einhalten.
Das heisst ja, Social Distancing ist wichtig. Social Distancing ist wichtig. Und die Frage ist natürlich, in diesen grossen Bergbahnen, in diesen Kabinen, wo man ja die Leute reinmustert, wie man es zum Teil nur aus der Tokio Untergrundbahn kennt in Normalzeiten. Und jetzt sagt man, 2/3 davon kann man noch rein tun. Das ist dann immer noch viel. Hast du das Gefühl, dass Social Distancing dann überhaupt kann stattfinden dort?
Wie gesagt, ich habe jetzt mal das Restaurantkonzept kurz beschrieben, wo überhaupt nicht funktionieren wird. Wenn ich irgendwie daran denke, dass ich in der Käse-Ruckbahn drinnen stehe, was wir übrigens den Herbst auch einmal gemacht haben, wo wir dann Masken angehabt haben, dort haben es über 100 Leute irgendwie unten in die Stammzellbahn rein transferiert und auch da oben nachher in der Bahn selber, dann auf der Käse-Ruck, das ist voll gewesen. Also, da ist überhaupt keine Distanz wahrgenommen worden, auch wenn die Masken angehabt worden sind. Und wenn ich mir noch vorstelle, dass dann noch Snowboard und Skiausrüstung mit Rucksäcken dann dabei sind, sehe ich das realistischerweise wirklich überhaupt nicht. Und wir beide sind wirklich einfach der Meinung, wir halten uns an die Regeln, die man muss einhalten. Wir haben auch noch nie irgendein Problem gehabt. Wir sind nicht hyperventilierend. Aber das führt einfach dazu, dass wir uns, also Menschenansammlungen, nicht werden aufhalten.
Also, das ist interessante Meinung. Das ist auch ein unglaublich brisantes Thema im Moment. Wir werden uns im Verlauf von dieser Sendung unter anderem mit dem Kurdirektor von Zermatt Matterhorn unterhalten. Wir schauen, was er da dazu sagt, zu diesen kritischen Anmerkungen, die du gemacht hast, Marcel. Danke vielmals.
Gerne. Gern geschehen. Schönen Tag.
Und bleib gesund, gell? Du und deine Frau und alle anderen, die du kennst, gell?
Wir auch. Und lieber großer Marc.
Merci vielmals, danke. Okay. Marcel, ist es gewesen. Weitere Meinungen auf 0842 01 01 01. Die Altersheim sind immer wieder in der Schlagzeile. Am Wochenende in der Sonntagspresse hat man wieder lesen. Da werden zum Teil Pflegefachkräfte eingesetzt, die Covid haben. Vielleicht ein bisschen geringere Symptome, also bei einer Hochrisikogruppe. Und darüber können wir jetzt vielleicht reden mit dem Dieter Rung. Er ist Leiter Unternehmensentwicklung, Alter und Pflege von der Stadt Winterthur. Guten Tag, Herr Rung.
Guten Tag.
Grüezi, Herr Rung, wie sieht bei Ihnen die Situation aus, eben gerade zum Beispiel im Bezug aufs Personal?
Ja, wir sind auch natürlich wie andere Altersheime auch betroffen. Wir haben aktuell, glaube ich, sind knapp 20 Mitarbeitende, die am Arbeitsplatz fehlen, aufgrund von Covid-Infektionen, also aufgrund von einer positiven Testung.
Eben, aber dass überhaupt Leute, die dann positiv getestet wurden, sind gleich eingesetzt werden oder eingesetzt werden müssen, wie es vielleicht in einer speziellen Situation aussieht, ist das bei Ihnen auch der Fall?
Nein. Also da bin ich auch sehr froh, da liegen mir große Wert drauf. Also erstens sind die Mitarbeitenden ja betroffen von einer Infektion. Die haben ja dann in der Regel auch Symptome. Das kommt für uns gar nicht in Frage. Das müssen wir zum Glück auch nicht im Moment.
Wie ist denn bei Ihnen die Situation in Bezug auf Ansteckung und Todesfall?
Wir haben viele Bewohner, wir haben 650 Bewohner und ich kann sagen, dass, glaube ich, jetzt die letzte Woche sind bei uns 5 Personen verstorben. Also da sind wir, glaube ich, sie waren Covid-positiv und sind verstorben. Ja. Natürlich alles hochaltrige Leute bei uns. Aber da sind wir, glaube ich, noch sehr gut ausgestattet mit und bei uns sind
die... Was ist die Quelle von der Ansteckung? Ist es eher bei Personal oder bei Besuchern? Was meinen Sie?
Ja, auch das würde ich mal sagen, sehr schwierig zu sagen. Es hat natürlich um uns herum, außerhalb von uns, sehr viele Leute, die sich auch im Private infizieren und dann eventuell bei uns auf Besuch kommen. Wir haben halt sehr, sehr strenge Maßnahmen für Besucher. Wenn bei uns jemand die Leute besuchen will, wir haben ganz strenge Hygienemaßnahmen. Wir haben es auch reduziert auf 2 Besucher pro Besuch. Da versuchen wir alles zu machen, dass es wirklich nicht bei uns innekommt, der Virus. Aber ich glaube, ganz abhalten können wir das nicht.
60% von allen Todesfällen von Covid im Kanton Zürich erfolgen in Altersheimen und Pflegeheimen und nicht im Spital. Offenbar, ich weiss es jetzt nicht, aber vielleicht können Sie das uns erklären. Sagen viele Leute, ich bleibe lieber da und gehe nicht ins Spital, wenn ich dann sterbe, lieber da. Ist das auch eine Erfahrung, die Sie machen?
Ja, das ist bei uns auch so. Also wir haben das natürlich jetzt, im Frühjahr, wo Covid sehr bei uns eingeschlagen ist, auch in der Schweiz, haben wir mit allen Leuten geredet. Und wir haben natürlich die Situation, bei uns leben die Leute. Sie haben hier ihr Zuhause. Und ich glaube, es ist auch sehr gut, dass die Leute, wenn sie Covid-positiv sind, nicht unbedingt ins Spital wollen. Wir können die Situation sehr gut bei uns begleiten.
Wie ist denn die Belastung vom Personal, auch die psychische Belastung von Ihrem Personal in den Altersheimen, in diesen Situationen?
Ja, das ist natürlich, wir haben im Prinzip, bewegen wir uns seit Frühjahr in einer Ausnahmesituation. Wir sind im Frühjahr überrascht worden, haben sehr viele Dinge neu anpassen müssen. Nach der ersten Welle haben wir uns sehr viel Gedanken gemacht, was können wir im Falle, dass es wiederkommt, besser machen. Also wir waren permanent mit Covid beschäftigt. Wir haben sehr viel Sachen müssen anpassen in unserer Abläufe. Sehr belastend ist es auch für die Pflegende und für die Betreuungspersonen, dass sie zum Beispiel durchgängige Maske tragen müssen. Das waren wir nicht gewohnt oder sind wir nicht gewohnt. Das ist auch sehr schwierig, wenn zum Beispiel, Sie müssen sich vorstellen, wenn bei uns ein Bewohner auf einer Wohneinheit positiv getestet wird, dann müssen wir für die ganze Abteilung, da die Leute ja eng miteinander in Verbindung stehen, dann machen wir Testungen bei allen Bewohnern. Das sind für die Pflegenden und Betreuenden sehr intensive Situationen. Wir haben, wir haben zum Beispiel sehr viele demente Leute bei uns, die das nicht verstehen, wenn wir dann mit Maske kommen oder Nasenabstrich machen wollen. Ich selbst bin da sehr involviert. Ich bin auch neben meiner Funktion auch Pflegefachmann und unterstütze dort sehr im Moment. Und das ist wirklich sehr belastend. Also das ist für mich selbst, ich merke es manchmal, da komme ich sehr erschöpft auch nach Hause und will eigentlich gar nichts anderes mehr tun.
Danke vielmals. So weiter Dieter Runger ist Leiter Unternehmensentwicklung von Altersheim in Winterthur und ganz nah dran, wie er uns jetzt da sehr bildhaft erklärt hat. Danke Ihnen vielmals und Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
Vielen Dank gleichfalls.
Danke vielmals. Danke. Nach Winterthur, vielleicht habt ihr eigene Erfahrungen gemacht im Zusammenhang mit Altersheim. 0842 01 01 01, das ist unsere Studionummer, 0842 01 01 01. Wir kommen auch immer wieder kritische Mails über, die da reinkommen, dass wir immer den gleichen Tenor, dass wir da Angst schüren, indem dass man die Kurve, die ja runtergeht, die Tendenz, die zurückgeht, dass man die wie verheimlicht und auf Panik schürt. Aber ich glaube, das können wir wirklich von uns wissen. Wir haben alle Meinungen da und auch sehr profunde Meinungen.
Oh, absolut. Und ich meine, wir tun nicht verheimlichen, sondern wir stützen uns auf die offiziellen Zahlen. Und wenn ich da höre, letzte Woche 140 Tote am Tag, das ist unglaublich im Vergleich zu Deutschland oder Amerika, wo wir es nicht in den Griff haben. Viel, viel höher. Und das ist die Folge natürlich von diesen hohen Ansteckungszahlen, die wir hatten. Und viele von diesen Kritikern haben ja gesagt, die Ansteckungszahlen sind nicht wichtig. Wichtig sind Spitalbelegung oder dann haben sie gesagt, Todesfall oder dann sogar Übersterblichkeit. Und ich habe immer gesagt, nein, das eine führt zum anderen. Und das ist jetzt ja passiert. Jetzt kann man sagen, dass die Ansteckungszahlen sind runtergegangen, auch wenn natürlich die Testzahlen runtergegangen sind. Darum ist es vielleicht ein bisschen optisch heikel, wenn man das so behauptet, dass es eigentlich richtig runtergegangen ist, vor allem bei dieser hohen Positivitätsrate. Aber da kann man jetzt erwarten, dass auch die Todeszahlen vielleicht werden runtergehen, wenn der Trend weitergeht. Nein, wir versuchen möglichst uns auf Fakten zu konzentrieren und holen die Meinungen von allen Seiten ein. Und die Leute, die das bestreiten, die wollen das einfach nicht hören. Die wollen das nicht hören, die wollen es nicht hören von den Ansteckungszahlen, über Spitalisierungen bis zu den Todesfällen, wenn sie irgendwie vernötigen. Dabei sind die Zahlen einfach auch international erschreckend hoch in der Schweiz. Mit dem müssen wir uns auseinandersetzen.
Und sonst kann man sich ja jederzeit der Diskussion stellen, da bei uns auf 0842 01 01 01. In wenigen Augenblicken werden wir Gelegenheit haben mit dem Professor Huldrych Günthart, Infektiologe und Leitender Arzt am Universitätsspital Zürich, können zu reden. Das machen wir gerade nach den Kinks. Bald 20 vor 11 am Ende, 30. November, Radio 1 Talk Radio um die ganze Corona-Situation in der Schweiz und in Zürich. Unsere Telefonnummer zum Mitdiskutieren ist 0842 01 01 01. Und jetzt schalten wir ins Universitätsspital Zürich zum Professor Huldrych Günthart. Guten Tag, Professor Günthart.
Guten Tag.
Guten Tag wohl, Herr Günther. Hören wir uns wieder einmal. Freut mich an dem Montagmorgen. Letzte Woche hat der CEO von Ihrem Spital, der Gregor Zünd, gesagt, unser Haus ist voll. Was heisst das?
Ja, es ist voll im Sinn von, wir haben Corona-Patienten und andere Patienten. Also einfach gesamt gesehen ist es voll. Oder? Also wir erfahren ja immer noch mehr oder weniger der Normalbetrieb, Bier, ein bisschen vielleicht reduziert, aber minimal. Und das geht jetzt gerade so aneinander vorbei, oder?
Und das ist jetzt aber die Wahleingriffe sind ja eingeschränkt worden. Was wird denn jetzt im Moment nicht mehr gemacht?
Ja, aber nicht viel. Also im Mut ist nicht viel eingeschränkt worden. Also wirklich nicht. Mhm. Also wir machen eigentlich alles.
Könnte man also noch weiter reduzieren, falls das notwendig wäre? Was würde man dann reduzieren? Welche Operationen?
Ja, das weiss ich auch nicht. Wisst ihr, das wird dann irgendwo entschieden, wahrscheinlich, was gerade am nötigsten ist. Aber welche genau jetzt dann reduziert wird, das wisst ich auch nicht. Also sicher einfach planbare Sachen, oder? Vielleicht mal eine Bauchreparation, wo man irgendeine Narbe hernehmen muss, reparieren, so Sachen, oder, wo man kann planen kann, das wird man sicher dann nicht machen. Oder auch geplante, sagen wir, Klappenoperationen, wo man kann irgendwann machen, aber jetzt nicht notfallmässig und solche Eingriffe. Oder aber was da genau gemacht wird, wisst ihr auch nicht.
Wie sieht es denn aus auf den Intensivstationen und wie viele Leute werden beatmet bei Ihnen zurzeit?
Ja, also auf den Intensivstationen sind jetzt etwa 25 Covid-Patienten und etwa von denen sind, glaube ich, 3 nicht beatmet. Aber das kann natürlich.
Die meisten sind beatmet?
Genau, auf deinen Intensivstationen, das ist eigentlich, die meisten sind dann auch beatmet. Oder darum geht man auf die Intensivstation.
Aber wie ist denn die Prognose, wenn 80-Jährige und Ältere auf die Intensivstationen kommen, wie viele von denen überleben?
Ja, das ist sehr schwierig. Es kommt natürlich darauf an, in welchem Zustand die dort hinkommen. Oder? Wir versuchen natürlich ja schon, hat man ja können lesen, dass die Leute, die auch kommen auf die Intensivstation, auch gewisse Chancen haben. Oder also wenn jetzt jemand ganz viele Komorbiditäten hat oder und über 80 ist, ich meine, da kann man mit grosser Wahrscheinlichkeit sagen, dass die einen das einfach nicht mehr schaffen. Oder wenn sie eine vorbestehende Lungenerkrankung haben und über 80 sind und Covid haben und vielleicht noch zusätzlich noch übergewichtig sind oder Zuckerkrankheit haben, dann wird es dann schon sehr schwierig. Oder? Und das versucht man einfach im Vornherein natürlich so zu machen, eben, dass die Leute dann selber auch gar nicht mehr wollen auf die Intensivstation. Oder? Und dazu mit Angehörigen besprechen, das gibt sich grosse Mühe, die Diskussionen zu führen, oder?
Man hat ja von Ihnen gehört, Sie haben das mir gesagt, man hat ja mehr Erfahrung als im Frühling, weiss, wie man die Leute behandeln muss, macht auch Sachen wie mit Remdesivir und so weiter und so fort. Aber trotzdem, Todeszahlen sind höher als im Frühling. Herr Günther, ja. Ist das zu erklären?
Das, ich glaube, also wir haben natürlich einfach mal viel mehr Infektionen generell, oder? Also wir haben ja riesige Zahlen, oder, im Vergleich zum Frühling. Und das heisst natürlich einfach, wenn man die Spitze vom Eisberg anschaut, dass die Spitze werden die immer sterben, oder? Wenn es einfach mehr hat, die infiziert sind, dann gibt es ja immer sterben. Und wir haben einfach nicht die perfekte Therapie, das haben wir definitiv nicht, oder? Und dann haben wir einen grossen Teil der Leute stirbt natürlich eben auch nach wie vor außerhalb vom Spital, oder?
Also zum Beispiel. Das ist also eine Entlastung für die Spitäler.
Ja,
60% sterben die Alters- und Pflegeheim, genau, wenn die alle ins Spital kämen, dann wäre es nicht gut.
Könnten wir einpacken.
Sind Sie also mit Anführungs- und Schluss, sind froh darum, dass die dort sterben?
Ja, also froh ist nicht das richtige Wort, oder? Also ich meine, ich finde es sehr belastend, muss ich ehrlich sagen. Also ich nehme das überhaupt nicht leicht und es tut mir auch weh. Oder ich meine, es ist, also ich finde, wir fahren da irgendeinen Weg, wo man wahrscheinlich hätte können, ein bisschen abkürzen im Sinne von, wenn wir früher angefangen hätten mit den Massnahmen, die wir gemacht haben, das wissen die alle, oder? Dann hätten wir viel weniger Tote. Also wir haben wahrscheinlich einfach zwei Wochen haben wir gespart, meiner Meinung nach, spät angefangen, so auch im Kanton Zürich auch speziell. Aber eben, ich meine, im Nachhinein ist mir immer schreuer.
Ja, Moment. Im Nachhinein hat man es können sagen, bei der ersten Welle. Bei der zweiten Welle hat man so viel mehr gewusst. Ja, und dort hat man also eigentlich, bei der zweiten Welle würde man sagen, sind die Sachen, die passiert sind, wo sie sagen, man hat spät reagiert, viel weniger leicht zu verkraften als die Fehler bei der ersten Welle.
Das ist so.
Oder?
Das finde ich auch. Das ist das, was ich als belastend empfinde. Oder? Weil wir haben ja wirklich, eigentlich haben wir es ja gewusst. Oder? Und man hat einfach nicht gehandelt. Aber die Diskussion, die ist irgendwie auch sinnlos auf eine Art. Oder? Weil ich meine, es ist einfach so. Und die haben jetzt einfach, die politischen Entscheidungsträger haben das einfach nicht wollen machen. Wir haben versucht, also auch von ärztlicher Seite zum Teil, die Taskforce auch, aber auch wir zum Teil im Kanton haben wirklich gepusht, also wir sind jetzt nicht an Medien, weil die Medien bringen manchmal auch nichts, also obwohl es gut sind. Aber wir haben gefunden, es ist spät. Oder?
Eben, wir haben aber immer noch, auch obwohl es oben runtergekommen ist, 4 bis 5'000 Ansteckungen pro Tag, ist immer noch doppelt so hoch als beispielsweise in Deutschland. Dort sind es 20'000, wir haben aber 10-mal mehr Bevölkerung. Ja. Also würde das heissen, haben Sie dann das Gefühl, dass die Massnahmen, die wir in der Deutschschweiz machen, ich habe das vorher besprochen mit Herrn Professor Tanner, weil die Rückgänge von diesen Inzidenzen pro Tag sind vor allem zurückzuführen auf die Rückgänge in der Westschweiz, wo man viel härtere Massnahmen ergriffen hat, haben Sie dann das Gefühl, dass die Massnahmen, die wir jetzt haben, in der Deutschschweiz zum Ziel führen, dass wir noch 500 Ansteckungen haben per Ende Jahr?
Ja, also ich weiss es auch nicht recht. Also ich habe eigentlich erwartet, dass jetzt mehr runtergegangen in den letzten Wochen. Und da bin ich eigentlich ein bisschen enttäuscht gewesen. Und ja, ich weiß es auch nicht. Also ich hoffe einfach, dass es langt, oder? Ich will jetzt auch nicht immer, dass man nochmal runterfährt und so. Ich hoffe jetzt, dass einfach mal das, was wir jetzt machen, durchgesetzt wird und die Leute das machen. Aber ich weiß, ich kann es nicht sagen, oder? Ich hätte mehr erwartet. Jetzt von mir im Spital, ich sehe überhaupt keine Entlastung. Jetzt gar nicht.
Keine Entlastung. Und jetzt kommt ja die Weihnachtszeit, jetzt können wir dann die Weihnacht feiern. Man weiss offenbar nicht, wo die Hauptansteckungen stattfinden, vor allem natürlich Innenräumen, wenn man eng ist, wenn man nicht lüftet, wenn man redet, wenn man singt, etc. Könnte es auch noch schlimmer werden jetzt in den ersten Wochen?
Ja, könnte ja. Ja, sicher. Ja, wenn man sich nicht daran hält, wenn man die Kleingruppen, sage ich jetzt, wieder vergrössert, oder? Wenn man eben miteinander mit 15 singt und einfach nicht sich alle wieder vermischen, dann geht es sicher wieder ruhig. Ich meine, es hat so viel noch rum, oder? Wir haben noch eine grosse Prävalenz von Covid, oder? Und wie Sie sagen, oder? Die meisten, wir reden ja viel, die fragen immer, wo haben Sie sich angesteckt? Und ich meine, die sicheren, sage jetzt 40, nein, wahrscheinlich, sage jetzt 70, ja, fast 3/4 von den Leuten, die wissen das nicht, oder? Die wissen es nicht. Und dann ein Viertel haben einfach Kontakt gehabt mit jemandem. Also, und das passiert viel in der Familie, aber eben irgendwo kommt es aus in die Familie, oder? Das ist ja logisch.
Eben. Und, aber das heisst, erst wenn die Zahlen massiv runtergehen, kann man auch die Ansteckungskette besser verfolgen. Und solange sie höher sind, geht das offenbar nicht. Und eben mit den Massnahmen, die wir jetzt haben, eben die Zahlen gehen zu langsam ab in der Deutschschweiz, zum Teil gehen sogar noch in gewissen Kantonen. Das stimmt einem nicht so optimistisch. Und jetzt haben wir gehört vom Herrn Tanner, dass die ersten Impfungen wahrscheinlich erst im nächsten Jahr kommen, Januar, vielleicht sogar ein bisschen später und so. Was heisst das? Was erwartet Sie denn jetzt für die nächsten Monate?
Ich glaube, es geht etwa so weiter. Also das ist mein Gefühl. Und wir sind natürlich ein bisschen, also im Spital sind wir schon sehr, ja, wir sind belastet, oder? Das muss man schon sehen, oder? Also,
meine, wie ist das Personal drauf? Wie ist Ihr Personal? Was ist mehr? Die physische Belastung stärker oder die psychische?
Ja, ich habe fast das Gefühl, das ist, also wahrscheinlich die Psychische. Also die Intensivstation ist natürlich auch die physisch, oder? Ich meine, immerhin die Leute kehren und so. Ich meine, das ist auch Knochenarbeit. Aber auf der anderen Station ist es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr psychisch und einfach das Gefühl, oder? Es ist so, man ist so eine Wäschmaschine. Es geht einfach, man kommt einfach nicht weiter, oder? Man trüllt so ein Hamsterrad und macht alles, was man kann. Aber irgendwo ist es ein bisschen erfolgslos, oder? Man könnte nicht mehr machen, als man könnte, oder? Und das ist so ein bisschen deprimierend längerfristig, oder? Und dann auch natürlich so das Laufen vom vollen Spital mit diesen Covid-Kranken oder zu. Also das ist eine enorme Herausforderung, auch zum Beispiel für im Spital Infektionen, oder? Das ist ja anders als in der ersten Welle. Dort sind wir super gewesen, da haben wir alles runtergefahren, haben wir weniger Kontakt im Spital gehabt, oder? Jetzt läuft alles. Und da haben wir natürlich jetzt auch eine Mühe, oder? Weil das ist für uns ist wirklich extrem belastend, oder? Und ich weiss also noch nicht, ja, wie wir es weiter können machen, oder? Also ich glaube schon, dass wir es können, aber es ist einfach mega belastend, oder? Wir sind jetzt schon lange dran und die Leute haben langsam auch die Nase voll und eben, wir kommen ja nichts über, oder? Wir haben noch nie irgendeine zusätzliche Stelle gesehen oder irgendwas, oder? Es werden Milliarden verteilt, überall, oder? Aber bei uns kommt eigentlich nichts da, oder? Also ich habe noch nie irgendetwas gemerkt. Und das ist natürlich irgendwann müssen sie schon mal etwas führen machen, oder? Finde ich, oder? Das ist meine persönliche Meinung. Regierungsrat, aber auch unsere Spitaldirektion. Also irgendwo, so geht es nicht ewig weit. Das kann ich
nicht. Also ich kann Sie das nicht fragen, aber trotzdem, wenn Sie jetzt das sagen, ich kann das absolut nachvollziehen, was Sie sagen. Aber könnten die Skandal, wo jetzt stattgefunden haben, Ärzteskandal an Ihrem Spital vielleicht auch einen Einfluss haben, dass man nicht gerade sagt, jetzt müssen die noch massiv unterstützt werden, wenn da gewisse Leute sind? Alles ist natürlich unbewiesen, unschuldvermutig gilt, dass da gewisse Leute abrahmen wollen.
Ja, ich weiss es auch nicht, aber ich würde sagen, die ganze Situation ist sicher nicht motivierend für das Personal, das nichts mit dem Ganzen zu tun hat, oder?
Klar.
Weil, wir haben ja eben, wir arbeiten einfach, oder? Machen unseren Job und, werden dann kollateral noch, zum Teil noch, ja, fast in Pflicht genommen, man kommt immer wieder Patienten, oder? Und sagen, ja, was ist denn da los, oder? Was machen wir? Und, ja, dann kann man nur sagen, ja, wir sind nicht beteiligt, wir sind sonst eigentlich ein gutes Spital, wir geben uns das Letzte, aber es ist nicht gut für die Moral, oder? Das ist so.
Danke vielmals. Sehr offen, sehr interessant, sehr instruktiv, was Sie da sagen. Das ist der Huldrich Günther, der ist Leitner am USZ. Danke vielmals und Ihnen weiterhin und Ihrem Personal alles Gute und bleiben Sie gesund.
Danke, gleichfalls. Ihnen auch alles
danke
Gute.
Danke vielmals.
Wieder
Dr. Günther. Danke.
Es reicht noch vor den News für den Radio 1 Hörer, Christian.
Ja.
Christian, guten Tag.
Hallo.
Hallo, was ist deine Meinung? Was willst du uns erzählen?
Ich verfolge die Sendung jeden Montag. Und ich wollte euch ein Kompliment machen. Ich bin immer beide Seiten beleuchten. Finde ich super. Auch sonst wollte ich ein Kompliment machen am Radio 1. Das ist das geilste Radio, was die Musik anbetrifft.
Wir haben es auch verbessert jetzt in letzter Zeit. Muss man noch ganz kurze Klammern. Ja, in letzter Zeit noch viel konzentrierter auf das Konzept, das wir haben, das uns unterscheidet von allen anderen Radios, haben wir uns konzentriert jetzt noch mehr und sagen, wenn man irgendwie ganz aktuelle Hits hören und so, gibt es alle anderen Stationen. Bei uns hört man das, wo wir das Gefühl haben, sind die besten Songs von allen Zeiten und konzentrieren uns auf die wichtigsten Jahre. Genau. Danke vielmals und ich glaube, das ist wirklich hörbar geworden.
Also ich bin ein Aargauer, also ich bin nicht ein Zürcher. Von dem her.
Ist okay. Musst dich ein wenig entschuldigen.
Bin ich Zürcher, aber ich
ist gut.
Ich rechne mich als Aargauer. Nein, was ich einfach will sagen, ich bin weder ein Lügner noch ein Kritiker. Ich würde sagen, ich bin ein Besorgter. Ein Corona-Besorgter.
Sind wir alle?
Ja, das kann man hören. Ich führe mit meiner Frau zusammen eine Metzgerei, eine ganz kleine Metzgerei. Und wir haben natürlich keinen Anlass gehabt das Jahr. Wir haben unsere Existenz ist bedroht durch die Maßnahmen. Aber das ist natürlich meine subjektive Ansicht. Ich meine, ja, ein Haufen Leute sind gestorben und sterben immer noch. Und das ist beklemmend für mich. Und ich bin da so ein bisschen zwischen Stuhl und Bank. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, eben, bleibt mal cool mit diesen Massnahmen. Auf der anderen Seite denke ich, ja scheiße, da sterben die Leute. Ja, was kann man da machen? Und ich finde eigentlich den Weg, den wir jetzt gehen, nicht so schlecht. Aber eben, ich bin nicht ein Experte, ich bin nur ein Bürger, der, ich behaupte mal, Verstand hat, aber nicht eine Ausbildung in Sachen Viren und weiss nicht was.
Aber eben, bist du besonnen und ist klar, wir wissen keine konkreten Antworten, wie wir das möglichst schnell und radikal unter Kontrolle können bekommen. Wir können nur dann wieder in die Nähe von einer Normalität, wenn die Zahlen runtergehen, wenn die Ansteckungen runtergehen, die Spitalbelegungen und die Todesfälle runtergehen. Einerseits durch die Massnahmen und andererseits natürlich die grosse Hoffnung sind natürlich die Impfungen, die sollen kommen. Bist du der Meinung, du wirst dich, wenn du dich kannst impfen lassen, dass du dich auch sofort impfen lassen wirst?
Nein.
Nein.
Warum
nicht?
Ja, also nicht wegen der Corona-Impfung. Ich impfe mich allgemein nicht.
Und warum nicht?
Ja, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das der Stoff in mich hineinkommt, was wir sagen, und dass es gross etwas bringt. Ich weiß es nicht, vielleicht liegt ja falsch. Also meine Kinder werden geimpft, zum Beispiel. Also,
Kinder werden geimpft? Du nicht? Das musst du jetzt erklären. Dass die jetzt zum Beispiel gegen Mumps geimpft werden und gegen Masern geimpft werden?
Ja, ich wollte einfach nicht wir müssen den Vorwurf machen, du hast sie nicht geimpft, du hast sie, wegen dir sind sie zu krank. So. Aber für mich selbst, sie können für sich selber nicht anders entscheiden, sie sind ja noch so klein. Aber ich kann für mich selber entscheiden und ich sage mir, mein Immunsystem ist stark und ich impfe mich nicht.
Das probiere ich jetzt. Sehr interessant, der Zwiespalt, ein besorgter, besonnener Bürger. Wir werden die Impfdiskussion sicher in den nächsten Wochen noch vermehrt führen. Vor allem, wenn dann der Impfstoff kommt. Weil es ist, aber bist du auch der Meinung, dass wenn man einen Großteil von der Bevölkerung geimpft hat und der Impfstoff wirkt und wir die sogenannte Herdenimmunität haben, dass alles besser wird, auch das wirtschaftliche Überleben von deiner Kleinmetzgerei?
Ja gut, das kann ich, das weiß man nicht. Das weiß man nicht, weil der Virus, ja. Offenbar, ich lese sehr viel über das Zeug, der Virus tut sich ja offenbar alle paar Wochen oder Stunden, das kann man nicht genau sagen, tut er sich mutieren. Und das ist ja wie mit der Grippeimpfung, wo man so alle Jahre kann nehmen. Die hilft ja meistens auch nicht.
Die hilft ein Jahr lang? Ja, die hilft ein Jahr lang in 70% der Fälle. Also jetzt sagen sie da bei Corona, dass es bei 95% ist. Also man kann das nicht genau vergleichen, die beiden Impfungen offenbar.
Ja, natürlich. Ich kenne bloß, ich jedes Jahr impfen lasse gegen die Grippe und er sagt, ich bin gleich krank geworden. Also ja, eben, lassen wir das mal beiseite. Ich bin kein
Das sind Experte, anekdotische... Sachen, wo ich glaube, da sollte man sich mehr auf Statistiken verlassen. Christian, ja, wirklich. Und nicht noch auf einzelne Geschichten.
Ich weiß nicht. Ja, aber es sind ja genau die Einzelfälle, wo ihr sie ja aufhängt, dass zum Beispiel einzelne Jugendliche, Junge gestorben sind. Das ist ja so schlimm. Ich kann auch nicht mehr mit dieser Panik machen. Man sollte eigentlich, unser Bundesrat sollte eigentlich vor allem sozusagen hören, wir haben es im Griff, bleibt cool.
Wir können Corona, das haben wir mal im Frühling gehört. Danke vielmals, wir müssen jetzt leider abbrechen, weil wir sind jetzt kurz sagen, vor der News.
Ja. Ich glaube auch nicht, dass man die Zahlen runterbringen kann. Das glaube ich auch nicht. Weil der Virus, der kommt,
die muss man aber
zu jedem. Der kommt zu jedem.
Und darum kann man es dann mit dem Impfstoff schauen, dass jeder eben die Art von Resistenz aufbaut, wo du das Gefühl hast, du wirst das ohne.
Ja, dann müsstest du ja.
Wir müssen jetzt abbrechen. Danke vielmals, Christian. Sehr interessant gewesen. Alles Gute in Aargau. Das ist gut. Nein, man sollte Einsicht haben. Ich habe das Gefühl, am Schluss bist du einsichtig, dass das, was für deine Kinder gut ist, auch für dich gut ist. Danke vielmals, Christian.
Danke vielmals, Christian, für das Telefon. Schönen Tag. Und in der nächsten Stunde machen wir weiter mit unserem Talkradio. Nummer bleibt die gleiche, 0842 01 01 01. In wenigen Augenblicken sind wir parat mit der Radio 1 News und der Redaktion.
Radio 1 Talk Radio mit dem Roger Schawinski und dem Marc Jäcki. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Ja, Roger, es ist eine kässige Diskussion aufgetaucht zwischen dem Skigebiet und dem Alain Berset. Er möchte da gross einschränken. Die Skigebiete sagen, nein, wir lassen uns da nicht reden. Wir wollen den Wintersport frönen. Wir wollen die Einnahmen generieren. Das wird noch viel zu reden geben.
Ja, vor allem auch noch international gesehen, dass da grosse Länder wie Deutschland, Frankreich und Italien, also alle Länder, die uns grenzen, das wollen verbieten und wir wollen es weitermachen, wenn auch vielleicht auf einem eingeschränkten Niveau. Ich weiss nicht, ob der Bundesrat dem kann und wird standhalten. Der Druck eben aus dem Inland, vor allem aus den Bergkantonen, Wallis, Graubünden etc. ist natürlich gross und wir müssen über das reden, werden über das reden in dieser Stunde. Und auch, ob man sich als Skifahrer oder Snowboardfahrer oder sonst einfach Wintersportler will, aussetzen, in Bergbahnen gehen, in Bergrestaurant gehen. Man sehnt sich natürlich nach Sonne, nach guter Luft etc. Will man das machen? Wird man das machen? Über das reden wir in dieser Stunde. Aber vielleicht auch noch über die Situation in den Pflegeheimen, wo Menschen sterben, wo sehr viele Menschen sterben. Über das müssen wir reden im Verlauf dieser Stunde. Wir haben so viel Interessantes in der ersten Stunde schon gehört. Von Professor Tanner beispielsweise. Der ist von der Taskforce oder auch vom Huldrych Günthard vom Universitätsspital, aber auch vom Dieter Ung, haben wir sehr viel Interessantes gehört von den Pflegeheimen in Winterthur und möchten gerne das jetzt noch vertiefen im Verlauf von dieser zweiten Stunde mit unseren Hörerinnen und Hörern.
Unsere Telefonnummer 0842 01 01 01. Ein Hit aus dem Jahr 1975, Mamma Mia von der ABBA. 8 Minuten ab 11, Mänti, 30. November, Radio 1 Talk Radio. Corona heisst unser Thema, diskutieren mit dem Radio 1-Chef Roger Schawinski auf Telefonnummer 0842 01 01 01. Da haben wir den Radio 1-Hörer, der Dani in der Leitung. Guten Tag, Dani.
Guten Morgen miteinander.
Hallo Dani, Sali.
Ich habe ja vorher schon gesagt, als ich in der Leitung war, kurz um was es mir geht. Ich habe mich vorher gerade grauenhaft aufgeregt. Und zwar bin ich entsorgen. Wir haben bei uns im Nachbarhaus ein relativ grosses Entsorgungszentrum. Und dort herrscht Maskenpflicht. Das ist überall gross angeschrieben und es sind 20 bis 25 Leute dort am Entsorgen und wir sind etwa das Dritte, die Maske tragen. Und da habe ich einfach relativ wenig Verständnis dafür und auch wenig Verständnis dafür habe ich, dass einfach da nichts gemacht wird. Jetzt heisst, es wird entschieden, dass man allenfalls wieder Ordnungsbussen geben kann, bis maximal 300 Franken. Und ganz ehrlich muss ich sagen, ich fühle mich da ein bisschen beschissen. Manchmal, weil das tut den Leuten einfach zu wenig weh. Wir haben das Restaurant eröffnet vor einem Jahr, wir müssen uns an Massnahmen halten, wir haben Auflagen bekommen, wir müssen Gästeregistrierung durchführen, unter Androhung von Bussen von fünfstelligen Tausenden Frankenbeträgen. Im Frühling ist ein Restaurant gebüßt worden, irgendwann mit dem Baselbiet mit 20.000 Franken, weil sich Gäste da Massnahmen gehalten haben, wo der Wirt eigentlich auferlegt hat und nachher hat es geheißen, er hat die nicht durchgesetzt, er muss zutun. Und ich finde es einfach unverhältnismäßig und muss sagen, der mit der Eigenverantwortung funktioniert aus meiner Sicht einfach viel zu wenig und es wird viel zu wenig hart durchgegriffen.
Aber wenn du sagst, 3 von 20 oder 25 haben eine Maske angehabt,
ja.
Wie hat man denn darauf reagiert? Also wie hat man dich angeschaut, wo du eine Maske angehabt hast? Bist du dann dort ein bisschen der Outsider gewesen?
Ja, schon ein bisschen, ja, eigentlich. Und was mich eigentlich am meisten erstaunt hat, ist, dass es immer heisst, ja, die Jungen halten sich nicht dran, die machen gleich noch Partys, die treffen sich überall noch. Die Jugendlichen, oder ich sage jetzt so 20- bis 25-Jährigen, aber 80% von den Leuten, die heute Morgen dort am Entsorgen waren, sind im pensionierten Alter, gehören eigentlich zu der Risikogruppe und es ist ihnen anscheinend einfach gleich.
Und es war niemand rum, der sie vielleicht darauf hingewiesen hat, dass Maskenpflicht
gibt? Nein, gar niemand. Nein, gar niemand.
Und ja, das ist die Situation. Man sagt, wir sind Corona-müde, das sind wir natürlich. Aber der Virus bringt man so nicht weg, indem man sich eben einfach müde verhält und die Regeln nicht einhält, sondern man verlängert das Ganze und dann wird aus der Müdigkeit vielleicht eine totale Ermattung und die Leute werden dann eben zu Schaden kommen. Also danke vielmals, Dani, für den Situationsbericht und wünsche dir in deinem Restaurant alles Gute und bleib gesund.
Danke, ja, das machen wir
hier
auch. Alles Gute.
Alles gut.
Danke. Danke, Dani. Tschüss, schönen Tag. 0842 01 01 01. Und jetzt wollen wir das erste Mal, glaube ich, in unserer Sendung an die Front schalten zu der Sevincia Singleton. Sie ist seit 12 Jahren im Gesundheitswesen als Pflegefachfrau tätig, zuerst im Triemli, dann später im Universitätsspital Zürich, jetzt mittlerweile als freischaffende Pflegefachfrau, die da eingesetzt wird, dort wo Not am Mann ist. Guten Tag, Frau Singleton.
Grüezi wohl, guten Tag.
Guten Tag. Danke, dass Sie da sind, weil ich habe mich schon lange gefragt, wie ist das, wenn man sich täglich mit diesen Situationen muss auseinandersetzen, weil das findet ja fernab von der Öffentlichkeit statt. Wir wissen nicht, wie das abläuft. Man weiss es irgendwo, passiert es, aber man sieht es nicht, darum glaubt man es nicht so richtig. Und darum frage ich, wie erleben Sie das psychisch und physisch, sich dem täglich auszusetzen, Frau Singleton?
Ja, es ist so, dass es eine zermürbende Zeit ist, seit dem März 2020 für alle Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Also wirklich vom Reinigungspersonal zu den Logistikerinnen und Logistiker sowie auch zu uns Pflegefachpersonen.
Mhm. Und können Sie mir sagen, was ist eigentlich am schlimmsten, wenn Leute sterben? Erleben Sie das?
Man erlebt tagtäglich Situationen von Menschen, die in Gesundheitskrisen sich befinden. Das sind lebensbedrohliche Situationen. Ich habe auch lange in der Notfallmedizin geschafft. Das ist fast so ähnlich wie eine Intensivstation. Es sind auch wirklich sehr akute Gesundheitskrisen. Und es sterben halt viele Menschen. Also ich habe schon viele Menschen sterben gesehen. Ich habe auch auf der Palliativstation 3 Monate geschafft. Ich würde nicht sagen, dass das etwas vom Schlimmsten ist. Es kommt ganz auf die Situation drauf an, ob es natürliche Todesfälle sind oder nicht. Mhm. Jetzt in der Covid-Krise erlebe ich eher eigentlich die Umstände, also die Arbeitsbedingungen, als schwierig.
Mhm. Aber sind sich viele von diesen Leuten, die sterben, sind sich bewusst, dass sie kurz vor dem Sterben sind? Oder können sie sich da dazu überhaupt ausdrücken? Wie erleben sie das? Haben sie da persönliche Erfahrungen in diesem Bereich?
Also jetzt nicht auf Covid-Patienten bezogen, aber einfach allgemein, wenn man einen Mensch begleitet am Ende vom Leben, sind die einen sich das bewusst? Also gerade wenn es jetzt klar ist, dass es eine endliche Diagnose ist, und andererseits aber auch, wenn man vielleicht auch im Alter quasi, wenn man in einem höheren Alter ist und einem natürlichen Tod dann sich vom Leben verabschiedet. Also das sind sich schon die Leute auch bewusst. Und das erlebt man ganz unterschiedlich in der Karriere. Was für mich aber eher schlimm ist, ist, dass ich einfach keine Zeit mehr habe, um die Leute in ihren Lebenskrisen, in der Sterbebegleitung, in der Gesundheitskrise.
Und warum nicht? Einfach weil es zu viele Fälle gibt oder zu wenig Personal?
Grundsätzlich ist es so, weil es wirklich zu wenig Personal hat. Also das ist ein langjähriges Problem, das sich jetzt einfach in dieser Gesundheitskrise zugespitzt hat. Das hat sich jetzt durch die Corona-Pandemie extrem verschärft. Und schleichende Prozesse von der Ökonomisierung und Rationalisierungsprozesse, Sparmaßnahmen, die jetzt stattgefunden haben, vor allem seit Fallpauschalen eingeführt worden sind, 2012, tun sich jetzt zum Ausdruck, also zeigen sich jetzt, zeigen jetzt Defizite teilweise auf in unserem Gesundheitssystem, also wo einfach bei gewissen Massnahmen gespart worden ist.
Man hört immer wieder, dass viele Leute auch aussteigen, eben weil sie dem Druck nicht mehr standhalten können, was das Problem natürlich noch verschärft. Ist das auch etwas, was Sie in Ihrem Umfeld bemerkt haben?
Definitiv. Also spätestens jetzt, seit diesem Jahr, ist es wirklich so, dass sehr viele Leute sich wirklich überlegen, aus dem Beruf auszusteigen. Wobei ich auch in den Medien gelesen habe, dass es auch einen Trend gibt von Leuten, die jetzt eher in soziale Berufe wieder wollen, einsteigen. Aber dennoch ist es wirklich so, dass es effektive Zahlen sagen wirklich, dass die meisten vor dem 35. Lebensjahr aus dem Beruf aussteigen.
Und das tut natürlich die Situation verschärft. Danke vielmals. Das war Frau Singleton, die eben aus dieser Welt jetzt berichtet hat, wo für uns Normalsterbliche, sage ich mal, die da nicht direkt betroffen sind, im Normalfall eben gar nicht sichtbar ist. Danke vielmals und bleiben Sie gesund.
Danke vielmals, Roger, gleichfalls.
Danke vielmals für das Telefon. Unsere Telefonnummer ist 0842 010101. Wir machen ein bisschen Musik und reden mit weiteren Experten und mit weiteren Hörerinnen und Hörern. 0842 3x01. 20.11, Ende 30. November, Talk Radio hier auf Radio 1 mit dem Roger Schawinski. Ihr könnt mitdiskutieren auf 0842 010101. Und jetzt kommen wir zu den Schlagzeilen, die im Moment gerade am heftigsten geführt werden. Es geht um das Skifahren, die Skisaison. Ist da die Festtage stehen auf dem Programm, wo natürlich die Skigebiete da profitieren möglichst. Der Bundesrat, der ist da zwischen Stuhl und Bank. Einerseits Druck aus dem Ausland, andererseits Druck von den Skigebieten. Und darüber können wir jetzt reden mit dem Daniel Luggen. Er ist der Kurdirektor von Zermatt Matterhorn. Guten Tag, Herr Luggen.
Guten Morgen miteinander.
Guten Tag, Herr Luggen. Ich glaube, die Wintersaison ist immer noch die wichtigste Saison in Zermatt. Ist das richtig?
Das ist richtig. Ich glaube nicht nur in Zermatt, sondern das gilt für die ganze Alpenbogen. Sämtliche Tourismusorte leben halt einfach vor allem von dem Winter.
Genau. Und jetzt ist die Frage, kann der stattfinden, gerade einen an der Grenze? Sie sind ja direkt an der Grenze zu Italien. Man kann sogar runterfahren nach Italien. Dort geht es zu oder bleibt es zu. Und bei Ihnen soll es aufgehen und offen bleiben. Ist das nicht ein bisschen speziell?
Eine sehr spezielle Situation, in der wir uns im Moment drinnen befinden, wie eigentlich schon während der ganzen Pandemie. Es ist jeden Tag anders als eigentlich geplant und vorausgesagt. Und das bedingt natürlich, dass man sich ein bisschen anpasst, flexibel ist und agil ist.
Aber wie wollen Sie in der Schwebebahnen, in der Kabine der Schwebebahnen, Social Distancing durchführen? Social Distancing heisst meistens Abstand von 1,5 Meter. So hat man es vor dem Restaurant oder vor den Läden. Das können Sie ja nicht durchführen in Ihrer Kabine. 1,5 Meter Abstand, oder?
Man kann es nicht in allen Transportmitteln durchführen. Also die grosse Kabine, die ist sicher ein Problem. Allerdings muss man auch sehen, dass die ganze Transport- oder Bergbahnbranche, die untersteht dem gleichen Konzept wie dem ÖV. Und da kennt man ja die Bilder auch in der Tram, in den Zügen. Wenn die der Abstand nicht kann eingehalten werden, das gilt ja nicht nur in den Zügen, sondern eigentlich überall, wenn die 1,50 nicht können eingehalten werden, dann ist Maskenpflicht. Und bei der Bergbahn ist es so, dass sogar auf den Sessellifte mittlerweile Maskenpflicht ist, also ist das sehr vorsichtig und schaut, dass die, wenn die Abstand nicht da ist, die Leute die Masken anhaben.
Aber ist doch ein bisschen seltsam, weil nie wieder so viel gemostet wie in den Schwebebahnen in der Schweiz. Nie im Zug und auch nicht im Tram, weil dort will man natürlich möglichst viele Leute reinbringen. Das heisst jetzt, man sollte zulassen, 2/3 gegenüber dem Vorjahr. Aber 2/3 ist dann immer noch extrem viel. Weil man steht so eng, man hat Ski dabei, man hat Rucksack dabei. Also ich weiss nicht, ob sie da ein gutes Gefühl haben. Wirtschaftlich gesehen ist es wahrscheinlich für sie sinnvoll, aber aus Sicht von Schutz von ihren Gästen ist das auch der Fall?
Ja, absolut. Also jetzt, wir müssen natürlich ganz klar sehen, wir sind in einem ganz anderen Jahr. Was in den Vorjahren passiert und gehalten hat, dann ist, das ist sicher nicht mehr so. Wir wollen nicht optimieren und schauen, dass die Leute so schnell wie möglich von den Berg kommen, sondern wir müssen heute muss man den Aspekt von der Sicherheit zu oberst halten. Und das heisst, wir müssen die Kapazität anfahren, die Gondel halt eben, wie es dir vorgeschrieben ist, mit so und so viel Prozent auslasten. Und
aber,
es ist ja, ja
aber wenn es zum Beispiel heisst, 50 Leute in einer Gondel, oder die auf, die, auf das kleine Matto, was ist die Kapazität, wo ja. Geschrieben ist?
Im kleinen Maximal haben wir, also man muss vielleicht so sagen, im Zermatt haben wir, das ist sicher eine kleine Ausnahmesituation, wir haben sehr wenig von diesen grossen Gondeln im Einsatz. Kleine Matterhorn, wenn wir das ansprechen, das sind 24 Gondeln, 3 S-Bahnen, also dort kann man problemlos die Gondeln so befüllen, dass man nicht aufeinander durchstehen, wie du da sitzt in diesen Gondeln.
Wie viele Leute lassen Sie denn rein, statt 24, wie viele lassen Sie denn rein?
Im Moment ist es etwa die Hälfte, ist etwa 50% ist ausgelastet. Und wir schauen sogar darauf, dass wenn man dort so grosse Kapazitätsüberschuss hat im Moment, dass man gar nicht, also dass
ja gut, dass aber die Weihnachten, nicht, bei der Weihnachten ist dann ganz anders. Bei der Weihnachten ist es dann ganz anders. Dann haben sie ganz andere Andrang-Situationen, oder?
Das wissen wir noch nicht, wie die Weihnachten aussehen. Was wir sicher mit grosser Sicherheit wissen, ist, dass wir ganz sicher nicht einen Andrang werden haben in Bergen in diese Weihnachten, wie das die früheren Weihnachten waren. Es gibt ganz sicher weniger Leute, die in die Berge kommen. Uns fehlen die ganzen ausländischen Gäste, Überseegäste, das ist eine Nullnummer. Und von dem her können wir, glaube ich, schon mit relativ gutem Gewissen den Leuten, die hier sind, auch Sicherheit anbieten.
Es heisst ja, Selbstbedienung soll verboten werden in den Restaurants. Geht das bei Ihnen überhaupt? Weil in sehr vielen Bergrestaurants ist ja Selbstbedienung seit Jahren eigentlich die Regel.
Ja, auch da glaube ich, jetzt Zermatt gewisse spezielle Situationen, Ausgangslage. Ich verstehe natürlich, dass es sehr schwierig wird, überhaupt eine Grundverpflegung diesen Leuten können im Gebiet zu gewährleisten, weil die Selbstbedienungsrestaurants sind meistens die eben grosse Kapazität haben. In Zermatt sind wir eigentlich eher spezialisiert für kleine Restaurants und dort sollte das eigentlich problemlos möglich sein, wie wir das im Sommer gemacht haben, wie das auch in der Stadt ist, mit Trennscheiben, mit Abstand von den Tischen, die Leute da können zu verpflegen. Die Selbstbedienungsrestaurants, wo wir im Gebiet haben, die sind jetzt mit Hochdruck dran, ihre Konzepte so umzustellen, dass es auch Möglichkeiten gibt, dass man die Leute im Selbstbedienungsrestaurant halt dann auch bedienen, wie das in anderen Restaurants der Fall ist.
Wo sehen Sie eigentlich das grösste Sicherheitsproblem? Kabinen, eben von diesen Bergbahnen. Anstehen unten oder vor der Kasse, wenn man dann will, die nächste Bergbahn gehen oder im Restaurant. Wo sehen Sie die grössten Probleme?
Ja, es ist natürlich immer so dort, wo Haufen Leute zusammenstehen. Und das ist natürlich am Morgen, wenn die Leute mehr oder weniger alle so in der gleichen Stunde, 2 Stunden sich zu den Bergbahnen bewegen. Dort hat man sicher eine Herausforderung, dass die Leute sicher gestaffelt kommen. Und man darf aber nicht vergessen, dass das ist auch draussen, das findet draussen statt. Also Skifahren ist ein Outdoor-Sport. Und von dem her sind wir auch da überzeugt, dass das eigentlich ein Konzept ist, das verhält. Was ganz sicher der gefährlichste Punkt ist, ist das die Anreise. Die Anreise, da hocken wir im Zug innen. dass Samstag zu Samstag zum Beispiel, das kennt man auch von den früheren Zeiten, dass es in Züge innen zu Stau kommt und da hockt man ja länger im Verhältnis zu einer Bergbahn, wo man vielleicht irgendwie 5 bis 10 Minuten drinnen hockt, hockt man im Zug, wenn man von Zürich nach Zermatt fährt, hockt man 3 Stunden im Zug innen. Also ich glaube, dort ist es sicher angebrachter, dort auf jeden Fall auch die Sicherheitskonzepte entsprechend durchzusetzen.
Was sagen Sie denn dazu, dass in den grossen Nachbarländern, die wir haben, Deutschland, Italien, Frankreich, man entschieden hat, bis im Januar zuzumachen, aus Sicherheitsgründen, und in der Schweiz und Österreich offenbar nicht. Was sagen Sie denn zu den Entscheidungen von diesen 3 grossen Ländern?
Herr Öster, wir wollen nicht irgendwie einmischen in die grosse Politik. Wir verfolgen das natürlich ganz genau und auch mit einer gewissen Skeptik, wie das draussen im Ausland passiert. Wir sind froh, dass der Bundesrat hier das Ganze mit Augenmaß versucht anzugehen. Wir verstehen natürlich, dass es da Druck gibt auf die Schweiz, dass sie als einziges Land oder eventuell mit Österreich zusammen einen anderen Weg will gehen. Aber wenn wir so das Ganze anschauen, ich glaube, es ist immer eine Abwägung, eine Güterabwägung. Man darf nicht vergessen, der Schaden, der angerichtet würde, werden. Wenn jetzt so eine ganze Industrie für quasi die wichtigste Zeit vom Jahr lahmgelegt wird, das muss man irgendwie wieder in Betracht ziehen.
Und ja, aber das ist ja in Italien und Frankreich auch so. Die haben eigene Skigebiete, die von dem leben. Das ist ja nicht nur in der Schweiz der Fall. Gerade wenn man anschaut, nach Cervinia und so. Das sind ja auch Gebiete, die genauso betroffen sind oder wären wie die Schweiz.
Das ist absolut richtig und ihr könnt davon ausgehen, dass die auch nicht gerade erfreut sind. Wir haben ja sehr engen Kontakt, Cervinia, unsere Nachbargemeinde Waldtournage, wo wir das Skigebiet zusammen haben. Und da haben wir natürlich auch mit allen Mitteln versucht, das noch abzuwenden, die Entscheidung noch so zu steuern, dass so gewisses Betrieben von diesem Skigebiet wird möglich sein. Und am Schluss vom Tag muss es jemand zahlen und das ist halt die Frage. Oder? Und wir, ich glaube, in der Schweiz finde ich das gut, da versucht man halt einfach schon, so gut wie möglich der Staat zu entlasten und nicht dem Staat auf der Kasse zu hocken und schauen, was möglich ist. Und mit guten Konzepten hat man gesehen. Also, das ist ja nicht irgendetwas, wo man jetzt blauäugig reingeht. Wir haben den ganzen Sommer getestet. Wir haben im Zermatt, seit im Juli fahren wir hier Ski. Wir haben jetzt 2 Monate mit tollen Schneeverhältnissen hinter uns, mit guten Erfahrungen, wie das kann funktionieren. Es ist keine einzige Rückverfolgung an Ansteckung passiert im Skigebiet. Also, man kann wirklich mit gutem Gewissen in die Wintersaison starten.
Rückverfolgungen finden generell nicht statt. Darum ist das eigentlich kein Beweis, dass es nicht stattgefunden hat. Müssen wir einfach noch festhalten. Wie viel Prozent, glauben Sie, wird die Auslastung sein über die Festtage in Zermatt gegenüber dem Vorjahr?
Das kommt jetzt noch ein bisschen darauf an, wie die Massnahmen werden ausfallen. Ich habe am Anfang gesagt, das ist für uns sehr schwierig, weil jeder Tag ist ein bisschen anders.
Aber wie sieht es aus mit den Buchungen?
Wir sind im Moment sehr gut gebucht. Also Zermatt ist nahe 70-80%. Das ist natürlich im Vergleich zu vorderen Jahren ist das natürlich sehr schlecht. Aber wir müssen natürlich jetzt auch den Maßstab ganz anders ansetzen. Und wenn es so bleibt wie jetzt, dann sind wir zuversichtlich, dass wir den Schweizer Gästen hier tolle Ferien können bieten. Es wird sicher etwas ganz Spezielles sein, weil wirklich ein inländisches Publikum, ein rein inländisches Publikum können wir begrüßen.
Nein, kein Ausländer. Aber irgendwie Österreicher kommen vielleicht dann gleich noch ein paar. Also soweit Daniel Lucker, Kurdirektor von Zermatt NATO und danke vielmals und bleiben Sie gesund.
Merci vielmals, danke schön.
Danke vielmals für die Zeit auch da nach Zermatt. Wir machen weiter mit unserem Talkradio auf Nummer 0842 01 01 01 und schalten zu der Esther in wenigen Augenblicken.
Radio 1 Talkradio. Diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Und da haben wir Radio 1 Hörer Esther in der Leitung. Guten Tag, Esther.
Ja, guten Hallo, Tag, Marc. Hallo Roger.
Sali. Hallo.
Hallo, ja, hörst du mich?
Mist, okay. Du bist drauf, klar und deutlich.
Ach, super.
Du kannst
okay,
loslegen.
Ja, es geht darum, mir ist immer wieder eine Frage auftaucht und man redet eigentlich gar nicht mehr darüber. Von lauter Covid haben wir, glaube ich, noch ein bisschen vergessen, dass es ja eigentlich noch eine normale Grippe gibt. Und wir haben ja eigentlich, bevor es überhaupt Covid so aufgekommen ist, hat man ja immer geredet, wie viele Grippetote das wir haben pro Jahr und so weiter. Und jetzt redet niemand mehr davon. Und jetzt ist so, ich habe immer gedacht, wieso redet eigentlich niemand mehr von dem? Oder sagt, wie viele Grippetote haben wir denn auch noch? Man redet nur noch von den Intensivstationen, wie viele Covid-Patienten sind und so weiter und so fort, wie viele sterben. Aber von den Grippetoten redet man gar nicht mehr. Und ich habe heute Morgen gerade zufällig mit einer Assistentin von meinem Hausarzt geredet. Und dann hat sie das gerade auch erwähnt, in dem Moment, wo ich das gedacht habe, weil ich habe mich nämlich bei der Grippeimpfung wieder abgemeldet und sie hat sich sehr aufgeregt darüber. Aber das hat jetzt andere Gründe. Aber sie hat das auch erwähnt und sie hat gesagt, sie findet das schlimm. Und jetzt geht es eigentlich darum, ja, warum redet niemand mehr über das, über die normale Grippe, die gibt es einfach auch noch.
Ja, Esther, man redet darum nicht drüber, weil es eben noch nicht der Fall ist. Grippewellen kommen amigs im Januar. Man kann sich jetzt impfen lassen. Grippewellen sind im Vergleich zu dem, was wir mit Covid erleben, natürlich viel weniger hoch. Auch in Sachen Übersterblichkeit kann man das sehen, dass die jetzt viel, viel höher ist. Aber im Moment gibt es offenbar gar noch keine Grippetote, wo man sich drüber unterhalten kann, weil Grippewellen noch nicht da ist. Und möglicherweise wird sie sogar dieses Jahr weniger stark sein als in anderen Jahren. Das hat man erlebt, zum Beispiel im Winter in Argentinien. Die haben ja andere in der Südhalbkugel andere Jahreszeiten. Das ist dort zurückgegangen gegenüber dem Vorjahr. Wird wahrscheinlich auch bei uns passieren, einfach weil die Leute sich ja jetzt mehr daheim aufhalten, dass man weniger Ansteckungsmöglichkeiten hat. Wird wahrscheinlich, kann man hoffen, Grippewellen dieses Jahr noch glimpflicher verlaufen als in anderen Jahren.
Ja, so wie du das sagst, Roger, tönt das sehr plausibel, aber ich höre einfach sehr viel Pflegepersonal, wo einfach sich wahnsinnig aufregt und es gibt viel Pflegepersonal. Ja, über einfach die Haltung oder dass man eben zum Beispiel sie jetzt, wo beim Hausarzt ist, sie hat gesagt, ich mache die Grippeimpfung schon 20 Jahre und das ist wichtig und so weiter und so fort. Ja. Aber nein, ich mache es jetzt nicht mehr, weil ich habe jetzt mit anderen noch geredet und die wehren sich vehement dagegen. Es gibt wirklich eine Kontroverse, man muss das vielleicht einmal aufnehmen. Also es gibt Pflegepersonal, wo absolut nie sich mehr oder haben sich mal impfen lassen und jetzt würden sie sich gar nie mehr impfen. Und ich habe gehört von Genf, dass sie so gerne einen Badge tragen müssen, wo sie quasi sich out, also quasi müssen sagen, ich tue mich nicht Grippe impfen. Also sie müssen so gerne das mit einem Badge, müssen sie das kundig machen. Also ich finde das sehr schwierig, also für mich als Laie, oder? Finde ich das wahnsinnig schwierig. Wenn ich dann höre, Pflegepersonal, nein, mach das nie mehr, das würde ich nie mehr machen. Alle sind krank gewesen. Ihnen ist fast irgendwie die Station zusammengefallen, weil alle fast 40 Grad Fieber bekommen haben. Es ist eben auch noch wichtig. Es ist ja bei dieser Grippeimpfung, man hat ja immer, man wird nur auf den Virus, das Virus geimpft, wo schon gewesen ist. Und es geht eben auch noch, man hat mit dem Immunsystem zu, also ich bin ja kein Experte, aber da müsste man mal drüber reden, wie das genau ist. Es verunsichert einfach so quasi normale Leute wie mich extrem, weil ich habe mich jetzt abgemolden, oder? Von dieser Grippeimpfung.
Also du willst gern, dass man mehr über Grippetote würde reden, die haben nicht stattgefunden, und kannst dich nicht impfen. Also, du würdest das also noch befördern, dass es dann mehr gibt. Weil natürlich gibt es auch dort in gewissen Fällen gewisse Nebenwirkungen. Aber dass die Grippeimpfung zu 70% wirkt, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, statistisch nachgewiesen. Und einzelne Aussagen von einzelnen Leuten sind nicht mehr als das. Nämlich eben anekdotische Bemerkungen, muss ich auf Statistiken stützen und nicht auf so einzelne Aussagen. Und darum finde ich es ein bisschen widersprüchlich, dass du hoffst oder erwartest, dass man mehr über Tote redet und du dich selber nicht schützen willst.
Ja, also jetzt im Moment, ich habe mich nämlich angemeldet für den Freitag und jetzt bin ich total verunsichert. Ich bin aber auch eigentlich nur deswegen, vielleicht hätte ich mich nicht abgemeldet, wenn ich nicht jetzt in der Situation wäre, wo ich jetzt bin. Und zwar kann ich mir überhaupt nicht leisten, jetzt im Moment auszufallen. Das einzige Einkommen, das ich jetzt noch habe, du weißt ja, dass ich Künstlerin bin, Schauspieler und wir haben eine Show, wo wir können gar nichts machen im Moment. Und das ist ein wichtiges Einkommen, das einfach jetzt weggefallen ist auf einmal.
Eben.
Und jetzt habe ich einfach noch den Unterricht und ich darf kann nicht, ich bin in einer Privatschule, sie kann sich auch keinen Ersatz leisten und ich kann nicht ausfallen. Also ich habe keinerlei Risiko eingehen. Ich tue mich jetzt
du gehst aber ein Risiko ein. Ja, du gehst aber ein Risiko ein. Ein grösseres Risiko ein. Ich habe mich impfen lassen, Esther, ich habe mich auf Grippe impfen lassen und habe überhaupt keine Nebenwirkungen gehabt. Das ist genau so anekdotisch wie das, was du erzählt hast.
Ja, das ist gleich,
und die ganze Familie bei uns hat sich auch.
Ja, aber es gibt sicher noch andere Leute, wo auch so verunsichert sind wie ich. Aber ich habe einen Hund, ich gehe jeden Tag bei Wind und Wetter raus. Ich habe auch selten eine Grippe, also eigentlich nie, bin ich mal verkältet gewesen. Und ich meine, ich habe ganz viele Kinder und Jugendliche. Jetzt haben wir Masken und Visier und alles an. Und ich fühle mich eigentlich mehr geschützt im Moment. Also ich habe das Gefühl, ich kann das Risiko jetzt mit meinem Immunsystem. Ich glaube, also ich kann das absolut eingehen. Ich gehe das jetzt ein.
Und wunderbar. Dann kann ich dir auch noch sagen, bleib gesund.
Sowohl in Sachen Covid, ich auch, ganz
wie in Sachen Grippe. Danke vielmals. Schönen
danke
Tag.
Auch. Tschüss, gleichfalls.
Ciao. 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 Ciao.
Weitere Meinung auf 0842 01 01 01. Gehen wir ins Weihnachtsgeschäft. Das steht ja auch in diesen Augenblick. Und da reden wir jetzt mit dem Raget Glavaditscher. Er ist Geschäftsführer vom Glattzentrum. Guten Tag, Raget.
Guten Morgen, die Herren.
Guten Tag, Herr Glavaditscher. Wie war das Wochenende? Ersten Advent gestern. Und das ganze Wochenende war natürlich ein bisschen speziell gewesen, jetzt 4 Wochen vor Weihnachten. Wie ist es bei Ihnen gelaufen?
Ja, den Umständen entsprechend nicht schlecht. Es ist natürlich klar, jetzt mit der Corona-Situation geht es ja nicht darum, mehr das Maximum an Besuch zu haben, sondern sicher können einzukaufen. Wir sind mit Black Friday, mit dem Samstag und dem ersten Sonntagsverkauf eigentlich zufrieden gewesen, haben da positive Zahlen gehabt, obwohl es natürlich weit unter 20, je nachdem 30% unter den Vorjahrestagen waren.
Aber das sind eigentlich die Erwartungen, eben die tieferen Erwartungen sind da damit eigentlich eher übertroffen worden.
Das ist richtig, die Erwartungen, also das, was wir geplant haben, ist übertroffen worden. Was speziell ist oder was man einfach gesehen hat, dass es sehr viel Zielkäufe sind. Also der Konsument, der hat ein Produkt oder eine Idee vor sich, geht rasch das einkaufen und vor Ort relativ schnell wie das Shoppingzentrum, einerseits aus persönlicher Sicherheit, aber vielleicht andererseits einfach auch nicht zum Verweilen und nicht zu lang machen.
Wie war es denn mit Anstehen vor Lokal? Weil es gibt ja Beschränkungen. Wie viele Leute so in einem Geschäft drin dürfen sein? Wie ist das gewesen? Hat man da länger müssen anstehen?
Je nach natürlich Geschäft, Angebot oder auch, was man jetzt gerade zum Beispiel hat, gesucht hat, ist es so gewesen, dass die Geschäfte ihre eigenen Kontingente haben und die tun es messen mit ihren Securities. Und da gibt es sogenannte Überläufe, das sind fest definierte Flächen im Glatt drin, wo man dann sagt, schau, wenn wir Kapazität erreicht haben, tun die Kunden dort bitte anstehen und da übernehmen wir dann, also unsere Sicherheit und schauen, dass dort die Mindestabstände gewahrt werden. Aber der oberste Fokus, den wir haben, ist Maskentragpflicht und das funktioniert eigentlich sehr gut und dort tun wir dann unsere Prioritäten setzen.
Aber eine Oberzahl für Leute im Shoppingcenter selber, gesamthaft gibt es nicht?
Moll, wir haben eine Maximalzahl, die ist natürlich jetzt je nachdem, was in der Verordnung von Covid maßgebend ist. Wir haben plus minus 60'000 Verkehrsfläche und dort kann man je nachdem, wie es denn ist, jetzt die 4 Quadratmeter oder andere Normen ausrechnen, wie viel die maximale Besucherzahl ist. Die ist bei uns aber höher als die effektive, die wir von der Führpolizei haben. Die Führpolizei ist glatt beschränkt pro Mal mit maximal 6'000 Besuchern. Und dort haben wir einmal an der Weihnachten, am 23. vor 2 Jahren, am Supertag rund 3.800, 4.000 Besucher gegeben. Also die Limite
von 6.000. Und jetzt aber Covid-mäßig haben Sie nicht tiefere Limiten, die Sie müssen kontrollieren?
Nein, die Limiten wären eigentlich höher, oder? Wenn Sie die 70.000 durch 4 nehmen, das ist natürlich ein höherer Wert als jetzt die 6.000, die wir für polizeilich haben, wenn es um eine Evakuierung oder um eine Evakuation geht. Und die ist natürlich bedeutend tiefer, aber die ist für uns maßgebend.
Okay. Wie war die Situation in dem Restaurant?
Die Gastronomie, also das gibt zwei, die momentan außerordentlich leiden. Das ist eine, die Reisebranche, und wir haben vier Anbieter, die Reisen bringen. Die sind einmal sehr, sehr stark betroffen. Und das zweite ist natürlich Gastronomie mit Auslastung. Und da, obwohl Homeoffice ist, obwohl viele die heim sind, ist doch mit der Begrenzung 4 Personen am Tisch, das funktioniert noch gut. Also wir haben da nicht die Minus, die man so ein bisschen hört, überall in der Schweiz, sondern das funktioniert eigentlich relativ noch gut. Aber es ist so, Reisebüro und Gastronomie, das sind die zwei, die am meisten leiden.
Man hat können lesen, dass eben ein anderes Shoppingcenter in unserer Region Jugendliche gegeben hat, die pöbelt haben, die gekommen sind, die ein bisschen für Unruhe gesorgt haben. Hat es das im Glatt auch gegeben? Hat es so heikle Situationen gegeben im Glatt?
Gut, jetzt ist immer die Frage, wie geht man mit dem um oder was weiss man davon? Oder? Ich meine, so spontan organisierte Events von Jugendlichen, wo es vielleicht auch um Bandenkämpfe oder sonst etwas geht, das ist natürlich nicht etwas, was sie planen können, weil das kommt niemandem
morgen. Weiß schon, aber hat es stattgefunden? Hat das wenigstens stattgefunden jetzt am vergangenen Wochenende?
Nein, wir haben keine so Anlässe gehabt, wo stattgefunden haben, weil einerseits haben wir ein enorm hohes Dispo mit Securities, wir haben rund 20 Securities gehabt, dann merkt man auch, oder kennt die auch, wo zum Teil irgendwo kommen, und vor allem, wo wir den Fokus haben, ist bei grossen Gruppen. Oder sobald wir merken, grosse Ansammlungen, da gibt es eine Intervention. Und da sind wir auch sehr stark, und das funktioniert auch sehr gut mit Blaulichtorganisationen dran. Also bei jedem Event, das kommt, gehen wir zurück zu der Polizei, Kantonspolizei Zürich, sagen, was passiert, was mit was rechnen wir, wie viele Besucher, und da geht es dann auch um eine Abstimmung von einem Dispositiv. Und das ist jetzt im Glatt, haben wir eigentlich so eine Situation noch nie gehabt.
Was erwartet Sie für die nächsten Wochenende, wo es wahrscheinlich Ihnen noch ein bisschen Strauben zu und hergehen wird? Oder nicht? Was meinen Sie? Was kommt auf Sie zu?
Gut, das ist immer die Frage, in welche Richtung das geht. Also die Sonntagsverkäufe, die tun wir sehr vorsichtig planen, weitsichtig planen. Da geht es wieder darum, um Kapazitäten pro Mal können einzuhalten, dann die Überfluss, also das Anstehen, wenn es zu Anstehen kommt. Das dritte ist die ganze Logistik mit dem Parking, mit Einfahrt, Ausfahrt. Da sind wir eigentlich drauf gerüstet. Was wir noch nicht so können oder noch nicht beurteilen können, ist die Tage vor der Weihnacht, wo man geht, Lebensmittel holen, wie das stattfindet. Das ist dann auch ein bisschen logistisch, wenn da tonnenweise von irgendwelchen Fondue Chinoise und anderen Gerichten über den Tisch gehen. Das ist sicher noch etwas, was wir ein bisschen planen, damit wir auch vielleicht Zeit mit dem früher aufmachen, dass gewisse Kunden ihre sensible Kundschaft vielleicht früher noch gehen, die Chinoise abholen oder ihren Gemüsetipp oder weiss Gott was, das müssen wir sicher noch ein bisschen planen, aber da sind wir schon dran.
Aber insgesamt, wenn ich Sie so höre und zwischen den Zeiten, sind Sie eher ein bisschen positiv überrascht, Sie haben gesagt, den Umständen entsprechend sind Sie eher ein bisschen positiver, als Sie es erwartet haben, ist das richtig?
Das ist richtig, oder? In so einer Situation wie Corona, da geht man immer mit verschiedenen Szenarien aus. Oder? Es gibt sicher ein Szenario, wo man sagt, es bleibt Kundschaft aus, der Detailhändler hat es schwieriger, dann gibt es mittlere und dann gibt es einfach die, wo man sagt, hoffentlich werden wir nicht überrennt und müssen irgendwie gerade schliessen. Und wir haben eigentlich immer so ein bisschen eher pessimistisch geplant, haben gesagt, und das merken wir auch, das ist in den Köpfen drin, dass Corona ist nicht irgendetwas, was Spass macht, sondern es geht um Sicherheit einerseits von den Kunden, von den Mitarbeitern, die im Glatt sind. Und das ist für uns immer im Fokus drin gewesen. Darum haben wir auch früher gesagt, sicheres Einkaufen. Wir sind auch nicht raus in der Werbung, zum Beispiel Black Friday, und haben irgendwelche Angebote positioniert, sondern wir haben noch gesagt, wir haben länger offen. Und das sind natürlich schon ein bisschen neue Ausgangslagen. Und doch hat man jetzt auch gemerkt, dass halt auch das Wetter bei uns spielt, das Wetter sehr große Rolle. Wenn schlecht Wetter ist, dann wohnt es bei uns. Und wenn gut ist, geht man mehr in die Stadt rein. Und dort haben wir nicht gerechnet, dass wir so gut besucht werden.
Soweit Raged Glavadeca, als Geschäftsführer im Glattzentrum. Danke vielmals für Ihre Informationen. Sehr interessant. Und bleiben Sie gesund.
Danke, gleichfalls euch auch.
Danke merci. Vielmals. Merci.
Danke.
Schönen Tag. 0842 010101. Längt da sicher noch für Nils. Guten Tag, Nils.
Ja, guten Tag miteinander.
Hallo, Nils.
Es erstaunt mich jedes Mal wieder, wenn ich poste, wenn ich feststelle, dass die meisten Leute zwar die Hände desinfizieren beim Reingehen, aber beim Rausgehen eigentlich nicht. Und eigentlich bin ich der Meinung, sollte man das auch den Leuten richtig mitteilen, wenn sie schon Werbespots machen, das BAG. Das weiss ja mittlerweile jeder, dass man Covid, dass das gibt. Aber vielleicht müssen wir jetzt mal einen Werbespot machen, wo man auch sieht, wie man sich verhalten will. Eigentlich schützt man ja die anderen, wenn man die Hände desinfiziert. Wenn man in den Laden reingeht, schützt man die anderen. Und wenn man beim Auslaufen die Hände desinfiziert, schützt man sich selber, falls man etwas kontaminiert angelangt hat. Und ich habe das Gefühl, die meisten Leute haben das noch nicht richtig begriffen. Und von dem her könnte ich mir auch vorstellen, dass die Maskenpflicht in den Läden, also ich muss gerade betonen, ich bin kein Maske, also ich glaube, dass die Maske schützt, wenn man es richtig anwendet. Aber wenn man dann die Hände nur halbpatzig desinfiziert, könnte das auch kontraproduktiv sein, ist meine Meinung.
Jawohl, und der Werbespot, den du verlangt hast, den hast du jetzt gerade gemacht, finde ich gut. Guter Hinweis. Muss ich auch sagen, ich habe das, wenn ich an meinen letzten Besuch in einem so einem Supermarkt denke, habe ich beim Rausgehen die Hände auch nicht desinfiziert. Und werde es beim nächsten Mal machen. Danke dir vielmals für den Hinweis, Nils.
Danke. Jawohl, schönen Tag.
Tschüss. Merci, danke vielmals. Und zum Schluss noch, hast du Nerven noch für den Doros? Doros
nein, bitte nicht. Nein.
Ja,
nein. Doros, aber die Zeit ist recht limitiert. Die
ganz
Zeit
kurz,
ist
aber,
ja, ganz kurz.
Ja, schau, ich meine, dass du Impf-Fan bist, das haben wir jetzt, glaube ich, auch mitbekommen. Wichtig ist einfach, dass du vielleicht dann nochmal ein bisschen Zahlen anschauen. SRF hat eine Umfrage gemacht, Ende Oktober, Anfang November, Sotomayor-Studio. Studie 70 Seiten Auswertung. Auf der Seite, ich muss schnell schauen, 4 oder so, ist drauf, wer eigentlich bereit wäre, sich sofort impfen zu lassen in der Schweiz. Im Schnitt wären das 16% nur. Also bist du in einer Minderheit, Roger, tut mir leid. Und die nächsten 29% würden sich nur impfen lassen, wenn er erwiesen sei, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Oder? Und ich will mal sagen, bei dieser kurzen Entwicklungszeit ist das einmal ziemlich nicht erwiesen. Darum ist es ein bisschen überfrüht, zu sagen, dass man jetzt muss irgendwelche Impfzentren einrichten und so weiter, ist ein bisschen überstürzt, finde ich. Und wenn ein Bundesrat Berse ansteht, 2 Tage später, und von den Medien sagt, über die Hälfte der Schweizer sagen parat, sich impfen zu lassen, dann ist das ganz schlicht einfach gelogen. Oder? Und die Dame, die wir vorher gehört haben, ist sehr interessant gewesen, wenn es um Grippe geht. Ich meine, wenn du gehst Zahlen suchen, es ist irgendwie Grippe an Corona gestorben, oder? Also ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt viele Leute, die jetzt sterben, auch sind ja meistens ältere Leute, die werden sowieso dann getestet und dann heisst es irgendein Covid-Toten und ja, den PCR-Test wollen wir nicht diskutieren, da haben wir glaube ich schon ausgiebig, also dass der nicht ganz zuverlässig ist. Und ja, es gibt noch Sachen wie die älteren Leute, die jetzt in den Altersheim sind und dann bevorzugen, dass sie dort bleiben, dann schon ins Spital sterben, das ist extrem verständlich. Ich finde auch, die Angehörigen sollten sich um das kümmern und schauen, dass da auch Patientenverfügung genommen sind, weil sonst müssen Spitäler die Leute auch beatmen. Also das heisst, die müssen ja alles Mögliche tun, um den Menschen zu retten. Außer die Angehörigen können das irgendwie abwenden in dem Sinn. Also ich habe also bei meinem Vater...
Doros, noch ganz kurz. Ja. Wenn du hast ja gesagt, hey, tönt dich nicht immer so blöd und Panik machen. Wenn du hörst, 140 Tote pro Tag, die wir zum Teil gehabt haben. Was ist da deine Antwort?
Das haben wir schon geredet. Ich meine, du musst mir nicht mit den Zahlen von Toten, wo ich nicht Tote drunter sind, wo man ganz klar irgendwie drei vorher
kann. Also immer noch, du hast es immer noch verneinen und sagen, ja, das sage ich nicht. Und die Übersterblichkeit, was sagst du zu dem?
In Amerika haben wir 500'000 Untersterblichkeit bis jetzt und so Jahr ist jetzt dann rum.
Und von in der Jahr Schweiz haben wir sehr starke Übersterblichkeit.
Wie viel haben wir denn?
Ja, es ist etwa ein Drittel mehr jetzt im letzten Monat als normal.
Moment,
das ist viel.
Aber jetzt läuft langsam Zeit ab, gell, Doros?
Du musst das ganze Jahr anschauen. Rost.
Nein, nicht das ganze Jahr. Nein, die zweite Welle.
Die zweite Welle muss man anschauen.
Also, ist gut. Danke vielmals,
Doros.
Der Doros, der tut immer noch, und noch zum, wegen der Impfbereitschaft, muss man noch sagen, Studie im Oktober. die ist dann gemacht worden. Wenn dann der Impfstoff da ist, wenn wir dann schauen, wie die Zahlen sind.
Jetzt
sind wenn
wir schauen, Zahlen,
ich würde das einfach noch offen lassen.
Die neuen Zahlen sind rausgekommen. 8782 neue Corona-Fälle in den letzten 72 Stunden. Positivitätsrate ist bei 16%. 399 Personen sind hospitalisiert worden. 195 Menschen sind gestorben. Das sind jetzt die aktuellen Zahlen aus Ihnen.
Also ist jetzt, glaube ich, also der Vergleich zum der Vorwoche hast du jetzt, glaube ich, noch nicht da dabei. Hey. Oder ist die ist, glaube ich, ein bisschen tiefer. Es geht ein bisschen runter. Es werden auch weniger getestet, aber es geht wahrscheinlich doch nicht so runter, wie man sich erhofft hat und wie man es eigentlich müsste haben, wenn man per Ende Jahr wieder bei 500 sein. Danke vielmals. Es war eine sehr spannende Sendung mit vielen Hörerinnen und Hörern, mit dem Professor Tanner von der Taskforce, mit dem Dieter Rung vom Zentrum für Altersheim und Pflegeheim, mit dem Huldrich Günthab vom USZ. Dann haben wir aber auch gehabt, Frau Singleton, die selber aktiv ist. Wir haben mit dem Daniel Luckenkripp von Zermatt, mit dem Herrn Glavadetscher vom Glatt und haben durch das ein bisschen einen Überblick bekommen. Und am Schluss haben wir uns auch noch den Doros anhören, was natürlich immer speziell ist, weil er da offenbar so wenig Pizza verkauft, dass er alle Studien von vorne bis hinten ist und sich dann die Zahlen aussucht, die am besten passen. Doros, danke vielmals. Und es war eine spannende Sendung, Marc. Und jetzt wollen wir schauen, wenn wir die nächste machen. Sicher am nächsten Montag. Und je nachdem, wenn etwas passiert, vielleicht auch vorher. Und wir glauben, dass wir da einen Service machen, einen Service Public, als Privatradio und versuchen wirklich alle zu Wort kommen lassen, die sich da wieder äußern.
Danke vielmals dir, Roger Schawinski. Weiter geht's mit den News. Punkt 12 und der Radio 1 Redaktion.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.